Hallo Rani, du liest aus deinem neuen Buch vor.
Genau.
Zeigst es uns erstmal, wie es aussehen wird.
Ich lese gleich was aus meinem neuen Buch und ich zeige hier schon mal das Cover. Das ist so auf jeden Fall oder so ähnlich wird es werden. Und da steht dann, Geliebter Sommerpan ist der Titel. Der Untertitel ist Lebensgeschichte eines modernen Bodhisattva. Biografische Erzählung. So, und da ich das noch nicht gedruckt habe im Moment, ich finde jetzt hier ich habe so einige kleine Auszüge einfach so durchgeguckt, was mir interessant vorkommt zum Lesen. Und dann fange ich einfach mal an zu lesen und ich fange mit der Einführung des Buches an. Geht meine Brille noch kaputt? Nee, doch nicht. Ich denke, wir fangen am Anfang an, hörte ich mich sagen, als wir im Januar 2008 das erste Mal zusammensaßen, damit Sommerpan mir aus seinem Leben erzählt. Es war dies der Anfang unserer Gespräche für seine Biografie, nicht aber unsere erste Begegnung, diese lag zu diesem Zeitpunkt schon viele Jahre, wenn nicht gar Jahrhunderte zurück. Eine kleine Wohnung, wo wir uns an diesem Nachmittag trafen und einer jener vorübergehenden Aufenthaltsorte, wo er sich nur provisorisch einrichtete, wenn er auf Satsangreisen war. Als ich den Raum betrat, fiel mir als erstes ein großes Bild von Ramana Maharshi auf, das in einer Ecke an die Wand gelehnt stand und von dort in den Raum hinein zu strahlen schien. Es erinnerte mich an jene Sonnen, die Kinder so oft in die oberen Ecken ihrer Bilder malen. Nur dass diese Sonne hier von unten heraus strahlte. Sommerpan hatte es sich auf einer großen Matratze bequem gemacht, die auf dem Boden lag und das Zimmer zu einem guten Teil ausfüllte. Und ich setzte mich auf ein Polsterkissen, das ich mir von seinem Sessel holte. Jener große, blaue Klappsessel aus Plastik, der auf Veranden und Terrassen in der ganzen Welt stehen könnte, war einer von vielen Dingen, die immer mit ihm herumreisten, wenn er von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt zog. Weil sie mir ein wenig vertraute Umgebung bewahren, sagte er. Auf diesem Sessel saß er auch, wenn er E-Mails beantwortete oder meditierte. Ja, in gewisser Weise war es sein Arbeits-, Wohn- und Meditationssessel in einem. Ich sagte also, ich wolle am Anfang anfangen und ich meinte damit seine Kindheit und er sagte, natürlich, was möchtest du wissen? Einige Monate später dann, als ich mehr von seinem Leben erfahren hatte, stellte es sich mir so dar, als ob es mehrere Zeitpunkte gegeben hatte, die man durchaus als Anfänge bezeichnen konnte. Schien es, als sei seine physische Geburt nur eine von vielen. Das erste Kapitel heißt das Winterhaus. Sommerpan wurde am frühen Morgen des 27. August im Jahre 1941 in San Francisco geboren. Die Sonne stand bereits seit einigen Tagen im Sternzeichen Jungfrau und der Aszendent Löwe stieg am östlichen Horizont auf, als er um 5.18 Uhr das Licht der Welt erblickte. Was er sah, waren die hellen Lichter eines Kreissaales und die neugierigen Augen eines Arztes, der, wie sich später herausstellte, sein eigener Vater war. Andere lächelnde Gesichter schienen von großen, weißen Gebilden umgeben zu sein, Doppelpunkt, benediktinische Nonnenhüte, wie sich auch später herausstellte. Einzig die Augen seiner Mutter schienen etwas besorgt zu fragen, ob auch wirklich alles in Ordnung mit ihm ist. Draußen, in den Straßen von San Francisco, war es noch dunkel und weiter draußen, im Universum, stand der Mond in Skorpion. Sommerpan war das sechste Kind seiner Eltern Und wenn eine katholische Familie erst einmal 6 Kinder hatte, standen die Chancen nicht schlecht, dass noch weitere hinzukamen. Das könnte ich eigentlich auch noch anschließen hier. Seine Mutter hieß Julia und sein Vater John. Julia und John Golden. Golden, dieser Name enthält einen schönen Aspekt des Sonnenlichts und einen schönen Aspekt der Erde, nämlich den ihres edelsten Metalls. Samarpans Nachname war also Golden. Ein schöner Name soweit, nur sein Vorname klang, für seinen Geschmack zumindest, nicht ganz so vollendet. Man taufte ihn James Joseph. Und so wie manche Menschen ganz sicher sind, mit dem falschen Geschlecht geboren zu sein, so fühlte sich Samarpan mit diesem Namen. Er schien nicht zu ihm zu passen, schien eher fremd, ja der Name eines anderen vielleicht, nicht aber sein eigener zu sein. Seine Eltern und Geschwister riefen ihn von daher auch Jimmy oder Jim, niemand sagte jemals James Joseph zu ihm. Doch das änderte kaum etwas an seiner Misere, ob Jim oder James Joseph, das Gefühl, keine Beziehung zu seinem Namen zu haben, sollte sich nicht so schnell auflösen. Als Samarpan auf die Welt kam, gab es schon 5 Geschwister im Hause Golden und es sollten noch 2 weitere hinzukommen. Eine 10-köpfige Familie also und eine zutiefst katholische, wenngleich der Name Golden durchaus jüdisch klingt. Eine jüdische Abstammung gibt es jedoch nicht, so viel man weiß. Vielmehr führt die Geschichte ihres Namens nach Irland, ins extrem katholische Irland zurück. Golden ist ein ganz normaler irischer Familienname. Das war jetzt das erste Kapitel.
Also das war vom Anfang, vom ersten Kapitel.
Genau. Jetzt springe ich so ein bisschen. Jetzt ist er beim Militär. Das ist jetzt das 4. Kapitel. Und da hat er in Biloxi gewohnt. Das ist in der Nähe von New Orleans. Und dann ist er manchmal nach New Orleans gefahren, um sich da zu amüsieren, aber vor allen Dingen, um Frauen kennenzulernen. Von Zeit zu Zeit besuchte er ein Tanzschiff auf dem Mississippi. Dort ergaben sich Kontakte zu Frauen. Doch es passierte nicht viel. Nur höfliche Konversation und vorsichtiges in Augenschein nehmen. Er lud die jungen Frauen zum Essen ein, ging mit ihnen spazieren und eventuell konnte es später passieren, dass sie noch eine Zeit lang im Auto saßen, während in der Ferne die Sonne unterging. Danach aber brachte er sie nach Hause und verabschiedete sich auf der untersten Stufe des Treppeneingangs, bestenfalls mit einem Kuss. Jetzt sagt Samarpan, das ist hier immer O-Ton, kursiv, also das Zitat von ihm: Ich verhielt mich wie ein gut erzogener Gentleman. Nur einmal lernte ich ein Mädchen kennen, das nicht so zurückhaltend und brav war. Nur einmal in dieser Zeit arrangierte das Leben für mich ein Abenteuer, so wie ich es mir gewünscht hatte. Ich spürte es gleich, als ich ihr begegnete. Jene Bereitschaft, jene Offenheit, als ob ein großes Ja von ihr ausginge. Diese Offenheit würde von nun an das Zeichen sein, an dem er seine Frauen erkennen würde. Bis auf jenes Abenteuer jedoch blieben viele seiner Wünsche im Bereich der Vorstellungen und Träume. So schnell wurde aus dem schüchternen, introvertierten jungen Mann kein Don Juan und die jahrelange Konditionierung durch seine Familie und sein katholisches Umfeld war nicht so leicht abzuschütteln. So gesehen erinnert seine damalige Situation an ein I Ching-Gleichnis, was sagt: Und wenn die Wolken auch noch so dicht sind, sie fliegen am Himmel dahin und spenden keinen Regen. Samapan beschreibt die ersten beiden Jahre beim Militär als die dunkelste Zeit seines Lebens, als eine Wüste, als eine Zeit des Hungers und der Leere. Mit Hunger meinte er aber weder die Verpflegung in der Kaserne, noch das niedrige Gehalt, das Soldaten seines Standes bekamen. Ja, es ging noch nicht mal um fehlende Zuwendung, um fehlende menschliche Zuwendung. Jetzt kommt wieder ein Zitat. Es war die Liebe und die Zuwendung zu Gott, die mir fehlte. Ich fragte Samapan mehrmals, ob er nicht wenigstens ab und zu noch gebetet oder eine Kirche aufgesucht hatte, um in der Stille in Verbindung zu, mit der Stille in Verbindung zu bleiben. Aber er schüttelte nur mit dem Kopf. Alles oder nichts. In seiner radikalen Art hatte er sich von allen Aspekten seiner Spiritualität abgewendet. Und dann lernte er irgendwann ein Mädchen kennen, bei einem Ausflug mit einem seiner Militärkameraden, der hat ihn mitgenommen, zu seiner Familie. Man ist da damals viel zurück in die Familien gefahren. Und da hat er die Schwester von diesem Kameraden dann kennengelernt und sich komplett verliebt. Die hat er dann auch später geheiratet und jetzt ist das, ja, hat er sie gerade kennengelernt. Das ist das fünfte Kapitel, heißt Honeymoon Time. Seit jedem Wochenendausflug zu Charles' Familie wehte ein anderer Wind durch Samapans Kaserne. Es war Bewegung in sein Leben gekommen und mit ihr alle möglichen neuen Düfte. Charles' Schwester, seine neue Freundin, besuchte zu dieser Zeit die Universität. Sie studierte Geschichte auf Lehramt. Und die gewissenhafte, leidenschaftliche Art, mit der sie sich dem Studium widmete, beeindruckte ihn. Auch, dass sie bei ihren Klausuren nur die besten Zensuren erhielt. Darüber hinaus sah sie natürlich wunderschön aus. Mit dunkelblonden, langen Haaren, mit blauen Augen und so weiter. Ja, es muss eine starke Anziehung gewesen sein, sonst hätte sie wohl kaum dazu geführt, dass Samapan eine ganze Lebenszeit, wie er es nannte, im Auto verbrachte, nur um sie zu sehen. Sie wohnte in Ontario, 100 Meilen entfernt, und er fuhr diese Strecke unzählige Male hin und zurück. Und wenn sie doppelt so weit weg gewohnt hätte, es hätte ihn wohl kaum zurückgehalten, ja, es wäre vielleicht noch nicht einmal anstrengender gewesen. Denn die Energie, dieses frische Verliebtsein, sorgt für eine Beflügelung und Mühelosigkeit. Und es fällt leicht und es fällt nicht schwer, mir Samapan vorzustellen, wie er in diesen Tagen in einem geflügelten Auto über die Highways fliegt, mit Elvis-Songs aus dem Radio und einer Marlboro-Zigarette zwischen seinen Fingern. Im Süden Kaliforniens soll es ja keine Jahreszeiten geben, so wie man sie in Europa kennt. Und wann immer ich im Hinblick auf diese Region von Winter sprach, schaute mich Samapan missbilligend an und sagte, es gibt keinen Winter im Süden Kaliforniens, du kannst dir das als Europäerin einfach nicht vorstellen. Aber, wandte ich dann ein, im Januar ist es doch länger dunkel als im Juni, oder? Das musste er zugeben. Und insistierte ich weiter vorsichtig, man nennt die Zeit, in der es früher dunkel wird und in der man Weihnachten feiert, doch auch in Kalifornien Winter, oder? Wieder musste er mir recht geben. Man nannte es also Winter, nur ich durfte es nicht Winter nennen, weil ich mir unter Winter etwas anderes vorstellte. Während also im Januar die abendliche Dämmerung schon einsetzte, auf seinem Weg nach Ontario, brannte im Juni die Sonne bis spätabends auf das Dach des Käfers, seines VW-Käfers. Dann ließ er den kühlenden Abendwind herein und sein Arm, der im offenen Fenster lag, holte sich regelmäßig einen Sonnenbrand. Hier kommt so ein kleines Stück über die Hippies. Soll ich das lesen oder soll ich was bei mir über Samapan lesen?
als Beispiel ist das wahrscheinlich schlecht. Ja. Ne?
Weil die Gebets kommen ja in meinem Buch auch vor und das ist das erste Mal, wo die vorkommen. Dies war auch die Zeit, da an manchen Orten Kaliforniens, in Cafés oder Bars, an Straßen oder Ecken von Tag zu Tag mehr junge Leute auftauchten, die nicht mehr zum Friseur zu gehen schienen. Sie kümmerten sich anscheinend nicht mehr darum, adrett und gepflegt auszusehen. Nein, es schien ihnen im Gegenteil eine gewisse Freude zu bereiten, sich gehen zu lassen und nachlässig zu wirken. Sie liebten ausgefranste, verschlissene Hosen, bunte Hemden und schmückten sich, Männer wie Frauen, mit auffälligen Ketten, großen Ringen und Armreifen. Um den Kopf trugen sie oft Lederbänder und setzten sich schlappe Hüte auf. An den Füßen flache Latschen, nur aus einer Sohle einen kurzen Steg zwischen den Zehen und zwei dünnen Riemen bestehend. Man sah sie anfangs nur hier und da in kleinen Gruppen an verschiedenen Stränden und in den Parks von San Francisco, wo sie begleitet von Gitarren und Bongos Lieder sangen und tütenförmige Zigaretten rauchten. In jenen Tagen konnte es noch so manchen überraschen, einen von ihnen plötzlich auf der Straße zu begegnen. Man fühlte sich im ersten Moment an indische Sadhu erinnert oder an mit Blumen geschmückte Angehörige der Naturvölker der Südsee. Aber schon bald würde klar werden, dass es sich nicht um Einzelerscheinungen handelte und dass sie irgendwie alle zusammengehörten, auch weil die meisten von ihnen jenes Zeichen trugen, das von fern an einen Mercedes-Stern erinnerte. Auch die normalen amerikanischen Bürger wirkten sie verwahrlost und in ihrer provokanten Gelassenheit sicherlich unakzeptabel. Und doch strahlten sie eine geheimnisvolle Lebendigkeit, auch Beseeltheit aus, die bis dahin in der amerikanischen Gesellschaft nicht anzutreffen war. Etwas an diesen Leuten war anders. Etwas anders als das, was es vorher gegeben hatte. Und selbst die Rock'n'Roller mit ihren Bugwellenfrisuren und den verrückten Tänzen wirkten dagegen irgendwie traditionell. Auch schien dieser neue Stil in seiner Lebendigkeit irgendwie ansteckend zu sein. Denn bald sah man sie immer öfter in den Parks der Großstädte oder mit erhobenen Daumen an den Highways stehen. Ja, fürs Herumreisen und Unterwegssein hatten sie eine besondere Leidenschaft und auch für bunt bemalte VW-Busse. Doch dies war erst der Anfang. Zu diesem Zeitpunkt der frühen 60er Jahre nahm noch kaum jemand Notiz von ihnen. Auch Samapan hatte keine Ahnung von dem, was da ganz in der Nähe in einem Teil der Gesellschaft vor sich ging. Die Militärbasis von San Pedro war auch sicherlich nicht der Ort, wo die Chance, einen langhaarigen, mit Schmuck behängten jungen Mann in Jesuslatschen vorbeigehen zu sehen, sehr groß gewesen wäre. Und selbst wenn, Samapan hätte wohl kaum mehr als einen kurzen Blick auf ihn geworfen, um ihn gleich darauf wieder zu vergessen. Denn verrückte Typen gab es viele in Los Angeles, mehr als sich noch über jeden Einzelnen zu wundern. Meine Hippie-Zeit kam erst viel später, erst dann, als sie fast schon wieder vorbei war, sagte er. Zu diesem Zeitpunkt fand sein Leben zwischen wehenden amerikanischen Flaggen und dem Krach donnernder Flugzeuge statt, zwischen Kantine und Kaserne, zwischen höheren und unteren Offizieren. Und falls ihn doch einmal ein Kollege in ein Gespräch verwickelte, ging es sicherlich nicht um die bewusstseinserweiternde Wirkung von Marihuana, sondern um das letzte Spiel einer Baseballmannschaft oder das neueste Modell eines amerikanischen Straßenkreuzers.
Na, ich finde einfach, du schreibst schön, kannst sagen, was du willst. Es ist einfach schön, es ist echt schön zuzuhören.
Ja. Danke. Jetzt kommen wir wieder zu den Frauen zurück. Die Wochen und Monate flogen nur so dahin, seit er sein Mädchen kennengelernt hatte. Wenn er sie in Ontario besuchte, genossen die beiden ihre gemeinsame Zeit. Samapan sprach im Allgemeinen nicht viel. Er liebte die Stille viel zu sehr, als dass er sie mit Worten vertreiben musste. An manchen Tagen, in manchen Momenten, lag es schon in der Luft, war es so, als ob sich seine Lippen öffnen wollten, um sie zu fragen, ob sie seine Frau werden wollte. Eines Morgens wachte Samapan auf und hatte eine Idee. Wie wäre es, wenn er einfach heimlich, ohne sie zu fragen, die Trauringe kaufen würde, um sie damit zu überraschen? Gedacht, getan. Bei der nächsten Gelegenheit hielt er bei einem Juwelier, um die Ringe zu kaufen. Das Geld dafür hatte ich mir beim Bau von Schwimmbädern verdient, sagte er. Fortan trug er immer ein kleines, mit Samt ausgeschlagenes Kästchen bei sich, wenn er mit ihr zusammen war, denn man konnte ja nie wissen, wann sich eine perfekte Gelegenheit ergeben würde. Diese Gelegenheit hat sich dann schon bald ergeben. Ich erfuhr aber keine Einzelheiten, wo sie sich da gerade befanden und ob die Sonne schien oder der Mond. Er schüttelte nur mit dem Kopf. Diese Art von Details zu erfahren, glich bisweilen dem Versuch, eine geschlossene Blütenknospe nur durch gutwilliges Sprechen zum Öffnen zu bringen. Ich vermutete deshalb, dass es geschah, als sie zusammen im Auto saßen, denn das machten die verliebten Paare damals in Amerika der 50er Jahre, beziehungsweise frühen 60er Jahre. Dies hat er mir dann auch bestätigt. Ja, wir haben zusammen im Auto gesessen und der Moment war sehr emotional und dramatisch. Ich bin zwar nicht vor ihr auf die Knie gefallen, aber Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Die Hochzeit fand dann im Juni 1963 statt. Das fand Samapan heraus, indem er den Geburtstag seines ersten Kindes um 9 Monate zurückrechnete. Mai, April, März, nicht ohne mich dabei vielsagend anzusehen. Er hatte den Termin für die Hochzeit noch verschoben, bis sie ihre letzten Klausuren bestanden hatte, denn er wollte den Abschluss ihres Studiums nicht behindern, indem er sie zu früh mit einer neuen Lebenssituation konfrontiert. Mir lag etwas an ihrer Unabhängigkeit, sagte er. Er war stets bemüht, andere mit seinem Verhalten nicht zu benachteiligen oder sie gar zu verletzen und stellte dabei seine eigenen Interessen hinten an. Viel später würde ihn das Leben dann lehren, dass es mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht sogar wichtiger, auf sein eigenes Herz zu hören, um seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht zu verraten. Dennoch ist offensichtlich, dass jene zarte, empathische Vorsicht im Umgang mit Menschen, besonders mit jenen, die ihm nahe standen, ein besonderer Wesenszug von ihm ist. In Anbetracht der vielen Verletzungen aber, die wir anderen oft absichtslos und beiläufig zufügen, kann uns das Bemühen, niemandem weh zu tun, manchmal sehr hilflos machen. Und es erinnert mich an eine Geschichte, die mir mein erster spiritueller Mentor einmal erzählt hat. Eines Tages im Sommer, als er mit dem Auto über eine Landstraße fuhr, habe er angehalten, um eine Pause zu machen. Er sei ausgestiegen und habe dann die unglaubliche Menge von Insekten entdeckt, die auf dem Kühler und der Windschutzscheibe seines Autos soeben verendeten. Er sei daraufhin in Tränen ausgebrochen und habe schließlich damit begonnen, die Wesen einzeln, eins nach dem anderen von seinem Auto zu zupfen, in der Hoffnung, sie vielleicht noch zu retten. Diese beinahe hilflose Zartheit, die mein Freund beim Anblick der sterbenden Lebewesen aus seinem Auto überwältigte, tritt auch bei Samapan oft schon bei den kleinsten Anlässen hervor. Sensibilität kann man es nennen, Mitgefühl. Es war ein Tag, ein halbverstaubiger Tag, wie so viele Tage im Süden Kaliforniens. Die Hochzeit fand in Riverside, einer Kleinstadt, wenige Meilen von Ontario entfernt statt. Seine Mutter reiste aus San Francisco an und sein Bruder John, der inzwischen Priester geworden war, auch. Er war es dann auch, der sie am Altar traute. Ich bin sehr nervös gewesen, sagte Samapan. Und ja, sie hat ein weißes Kleid getragen und ich habe mir für diesen Tag einen schwarzen Tuxedo, einen Frack, ausgeliehen. So muss es gewesen sein. Oder Moment mal, habe ich vielleicht doch meine dunkelblaue Armeeuniform getragen? Er wusste es nicht mehr. Wir hatten nicht genug Geld, um die Hochzeit zu einem üppigen Fest werden zu lassen, denn auch ihre Eltern waren nicht besonders wohlhabend. Die Blumen für die Hochzeit haben wir tags zuvor auf den umliegenden Wiesen gepflückt. Jetzt müssen wir leider ein wenig springen, weil ich ja nicht das ganze Buch lese. Jetzt springe ich einfach, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, ein bisschen weiter nach hinten. Muss ich auch ein bisschen erklären. Samapan hat zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben, das ist dann relativ spät gewesen, nachdem er auch schon fertig war mit Studieren und so, seine sämtliche Fotos verbrannt. Da war er auch schon, da hatte er schon seinen ersten Satori und hat schon meditiert und alles. Und da hat er sich eines Abends hingesetzt und hat seine ganzen Fotos verbrannt. Und das beschreibe ich hier so ein bisschen anschaulich als Geschichte. Habe ich eine kleine Geschichte draus gebastelt. Und die finde ich ganz schön. Ich mag diese Geschichten. Es ist immer wieder ein Übersommerpass Leben und zwischendurch kommen wieder Geschichten. Es ist so ein bisschen sehr abwechselnd. Die Kiste indessen stand noch immer in seinem Zimmer und sie lud geradezu dazu ein, sich gemütlich in den Sessel daneben zu setzen und ein Glas Wein zu trinken. Wie eine Katze oder ein Hund, der mitten im Zimmer liegt und träumt, stand die Kiste da. Und ihre langfristige Anwesenheit hatte sie inzwischen zu einem Teil der Inneneinrichtung werden lassen. Ja, es gab sie auch in Kalifornien, die langen Abende, wenn es schon früh dunkel wurde. Und sie eigneten sich besonders dazu, ein Kaminfeuer anzuzünden und sich zu entspannen. Auch Samapan kam an manchen Abenden nach Hause, wenn es schon dämmerte und die Luft kühl und feucht war, sodass ihn fröstelte. Und dann war eines der ersten Dinge, die er tat, Holz im offenen Kamin anzurichten und ein Feuer anzuzünden. Zigaretten rauchte er wohl auch zu dieser Zeit, gerade nicht, sonst hätte er sich nun eine angezündet, als er gemütlich in seinem Sessel saß, seine bloßen Füße zur Wärme zum Feuer hin ausgerichtet. Auf einem kleinen Tisch in der Nähe befand sich ein Joint aus Marihuana-Blättern, daneben eine Flasche Wein, ein Glas und zwei Bücher von Osho. Stilleben eines Einsiedlers, könnte man es nennen. Wieder einmal fühlte es sich so an, als sei in seiner Umgebung alles zur Ruhe gekommen, so als hätte sich jede nur erdenkliche Angelegenheit erledigt. Bestimmt würde auch das Telefon vorerst schweigen. Samapan schaute ins Feuer, er nahm das Glas, er trank und dann zündete er den Joint an, langsam. All seine Bewegungen hatten etwas Langsames, Behutsames. Das Feuer brannte unterdessen gut, es knackte und bewegte sich von Zeit zu Zeit. Die Flammen hatten interessante Farben an diesem Abend. Ob das wohl an dem Holz lag? Er stand auf, um eine Schallplatte aufzulegen. Die Musik begann mit Radiogeräuschen, den letzten Tönen einer Symphonie. Erst dann setzte das einsame Lied der elektrischen Gitarre ein. Entspannt lauschte er den Klängen von Pink Floyd. Und als die Platte sich irgendwann automatisch abschaltete, genoss er die Stille. Eine besondere Stille, die sich ausgebreitet hatte. So als schneie es draußen. So als sei das Haus, in dem er saß, inzwischen völlig eingeschneit. Ein paar Gedanken huschten durch seinen Verstand. Harmlose Schmetterlinge, denen er keine Beachtung schenkte. Dann wurde es Zeit, im Kamin Holz nachzulegen. Er nahm einige schlanke Holzscheite und stellte sie in die züngelnde Glut. Gerade wollte er sich wieder in seinen Sessel zurücksinken lassen, als sein Blick auf die Kiste fiel. Er blieb stehen, betrachtete die Kiste, dann lächelte er. Etwas schien in den Kopf gekommen zu sein. Eine Erinnerung, eine Idee. Er zog beides, den Sessel und die Kiste, nah ans Feuer heran und setzte sich wieder. Im Schein des flackernden Lichts öffnete er den Karton. Ein wildes Durcheinander loser Bilder kam zum Vorschein. Eines der Fotos, das gleich oben auflag, nahm er in die Hand, betrachtete es für einen Moment und warf es dann ins Feuer. Wie ein sterbendes Tier bäumte sich das Bild in den Flammen auf, bevor es zusammensank. Nicht lange und ein weiteres Foto flog und landete an gleicher Stelle und ein weiteres folgte. Samarpan nahm wahllos Bilder aus der Kiste, betrachtete ein jedes für kurz oder lang und übergab es den Flammen. Zwischendurch hielt er inne, um sich seinen Erinnerungen zu überlassen. Also Samarpan ist hier, frag mich nicht, welches Datum das war, relativ spät, wo der schon Oshos Bücher gelesen hat, aber Osho noch nicht selbst kennengelernt hat, aber schon spirituell unterwegs war, also mit spirituellen Menschen. Da hat er einen Vortrag von Krishnamurti besucht in so einer Stadt in Kalifornien, dessen Namen fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wo der Krishnamurti oft Vorträge hat, wo der oft gelebt hat. Und da ist er hingefahren. Das fand draußen im Freien statt. Ja, da steige ich jetzt ein. Als Krishnamurti endlich Platz nahm, blickte er zunächst still in die Runde. Es können nur wenige Sekunden gewesen sein, doch es erschien wie eine Ewigkeit. Samarpan betrachtete ihn, sein schlichtes Hemd, seine schneeweißen Haare, seine hellen Leinenhose, sein bescheidenes Auftreten und sein Lächeln, das manchmal so schnell über sein Gesicht huschte, wie der Schatten eines vorüberfliegenden Vogels. All dies wirkte sehr einfach, und in dieser Einfachheit lag eine große Schönheit. Samarpan war berührt, mehr von der Aura Krishnamurtis als von den Inhalten des folgenden Vortrags. Seine Augen hörten wohl das, was gesagt wurde, doch überließ er sich ihm mehr wie einen sanften Regen, ganz so, wie er es vom Hören der Vorträge Oshos aus Videos und Kassetten kannte. Krishnamurti sprach also, und hier wird jetzt ein Zitat aus einer berühmten Rede von Krishnamurti eingefügt, was nicht dort gesagt hat, aber das ist so die berühmteste Rede von Krishnamurti. Die Wahrheit ist ein pfadloses Land. Keine vorgezeichneten Wege, keine Religionen, keine Konzepte führen zu ihr hin. Der Weg zur Wahrheit ist eine absolut individuelle Angelegenheit. In dem Moment, wo man beginnt, jemanden oder etwas im Außen zu folgen, hört man auf, der Wahrheit zu folgen. Demzufolge nahm er auch keine Schüler an. Als der Vortrag beendet war, und die Leute begannen Fragen zu stellen, merkte Samapan, wie intellektuell die meisten an die Sache herangingen. Nach dem Vortrag saß er noch eine Weile mit geschlossenen Augen da, während sich um ihn herum die Leute langsam verstreuten. Er erblickte sie wieder hier und da mit anderen ins Gespräch vertieft, als er eine Runde über die Wiese drehte. Doch hatte er wenig Lust, sich an den vielen intellektuellen Debatten zu beteiligen, die allerorts entflammt waren, und ließ sich an ihnen vorbeitreiben. Schon zog er in Erwägung, sich allein unter einen Baum zu setzen, als sein Blick auf eine Schar Männer und Frauen fiel, die sich vorn bei der Plattform aufhielten. Kaum hatte er sie gesehen, setzten sich seine Füße in Bewegung und wie von einem vertrauten Freund gerufen, folgte er diesem Impuls. Er fühlte sich zu ihnen hingezogen, weil sie so herzlich wirkten, lachten und sich in einem Fort umarmten. Vor allem das innige Umarmen gefiel ihm. Bald bemerkte er auch jene besondere Farbe, welche unter ihnen zu überwiegen schien. Fast alle trugen rote Kleidung. Die Männer rote T-Shirts, Hemden und Hosen, die Frauen Kleider oder Röcke, selbst Strümpfe und Schuhe in dieser Farbe, Bordeauxrot, Kaminrot, Violett und Orange, in vielen Kombinationen. Keines der intellektuellen Themen hätte auch nur ansatzweise eine Chance gehabt, in diesem scherzhaften und verspielten Miteinander. So viel war klar, und Samapan, der eingeladen wurde, sich zu ihnen zu setzen, staunte. Er staunte und bemerkte alsbald jene Perlenketten mit den Anhängern daran, welche die meisten von ihnen um den Hals trugen. Er erkundigte sich, wollte wissen, was es damit auf sich hat, und nicht lange, da hielt er eine davon in seinen Händen. Tatsächlich wollte man sie ihm sogleich um den Hals hängen, aus Spaß natürlich. Samapan war berührt. Das Bild an dem Anhänger der Kette, das Gesicht kannte er ja, das war ja Osho. Nun ist es leicht, sich vorzustellen, wie dieser Nachmittag weiterging, wie aufregend und wie interessant es für ihn gewesen sein muss. Dieses Zusammensein, diese neue und doch irgendwie vertraute Nähe. Und was er alles erfuhr. Es ist leicht vorzustellen, sich vorzustellen, dass einige von ihnen erst vor kurzem aus Indien zurückgekehrt waren, von Oshos Ashram in Pune, dass sie von ihren persönlichen Erfahrungen erzählten, von den Abenteuern in der Nähe des Meisters gewesen zu sein und auch von den vielen verschiedenen Gruppen und dynamischen Meditationen. Es war gleich in der nächsten Nacht, sagte Samapan, als ich einen Brief an Osho schrieb, in dem ich ihn um Sanyas und um einen neuen Namen bat. Noch eine bedeutsame Nacht. Oh, wie viele Jahre hatte er nun schon Oshos Bücher gelesen und seine Worte getrunken und den Duft seiner spirituellen Anwesenheit geatmet. Nun also hatte er Kontakt zum Buddhafeld des Meisters, seinen Schülern und Schülerinnen aufgenommen. An jedem besonderen Tag seines Lebens begegnete Samapan seiner spirituellen Familie, dem Sangha, einem Juwel, wie die Buddhisten sagen. Zumal diese wilde, rot gekleidete Schar mit den Perlenketten um den Hals ihn noch einmal mehr hinführen konnten zu Osho. Denn in all den Jahren, in denen er nun schon seine Bücher las, hatte er nicht ein einziges Mal ins Telefonbuch geschaut, um nach der Adresse eines Osho-Zentrums zu suchen. Dass es so etwas gab, sogar ganz in seiner Nähe, erfuhr er erst jetzt. Auch die unglaublich interessante Nachricht, dass man Osho damals noch Bhagwan einen Brief schreiben konnte, einen persönlichen Brief, in dem man darum bat, seinen Schüler, seine Schülerin werden zu dürfen. Dann würde man irgendwann einen Brief zurückbekommen, direkt aus Pune, mit dem neuen Sanskrit-Namen. Doch Moment mal, ein Osho einen Brief schreiben. War das wirklich so einfach? Würde er einen Namen finden können, auch für ihn? Jim Golden, den er noch nie gesehen hatte? Klar, kam die Antwort, er solle nur ein Foto von sich beilegen. Und nichts konnte wichtiger sein in jenen Stunden, auch wenn es spät geworden war. Schlafen schien jetzt das Letzte, wozu Sommerpan Lust hatte. Aufgewühlt versuchte er sich zu sammeln. Papier lag schon auf dem Tisch. Er hatte es zufällig vor kurzem gekauft. Nun schloss er seine Augen und schaute nach innen. Was er da fand, glich einem wogenden Meer von Energie und Potenzial. Was sollte er schreiben? Wie sollte er sich einem solch gelehrten weisen Mann nähern? Könnten seine Worte überhaupt schön genug sein? War er würdig, von Osho als Schüler angenommen und geliebt zu werden? Noch im selben Moment des Zweifels traten Tränen in seine Augen und sein Herz versicherte ihm tausendfach: Ja, du wirst von Osho angenommen und geliebt werden, sehr sogar. Aber, wandte sein Verstand ein, für eine solche Liebe müsste man doch rein, schön, intelligent und brillant sein. Er jedoch fühlte sich, er überlegte, wie fühlte er sich eigentlich? Er überlegte noch einen Moment. Dann müsste ich plötzlich lachen, sagte er. Genau, ich fühlte mich wie ein Frosch im Matsch. Mit einem Mal war alles klar. Nun wusste ich, was ich schreiben würde. Die Geschichte mit dem Frosch im Matsch, ich hatte sie vor kurzem in einem von Oshos Büchern gelesen. Die kommt dann, die Geschichte, im Buch. Dann ist mir jetzt zu lang.